und die Buchhändlerin. Wir lesen vor. August Strindberg, Am offenen Meer. Ein Netzboot segelte an einem Maiabend mit Seitenwind auf einer freien Meeresfläche im südlichen Teil des Stockholmer Inselmeers. Die Schären mit ihren bekannten drei Pyramiden begannen zu blauen und am klaren Himmel bildeten sich Wolken, als die Sonne zu sinken anfing. Das Wasser schwappte bereits an den Landspitzen und unangenehmes Zerren am Rahsegel bedeutete, der Landwind werde sich bald brechen gegen neu erwachten Luftzug von oben, von draußen, von hinten. Am Steuer saß der Zollaufseher der Ostschären, ein Recke mit schwarzem langen Vollbart, dann und wann wechselte er Blicke mit den beiden Unterbeamten, die vor ihm saßen und von denen der eine die Klaustange bediente, die das große Rahsegel im Wind hielt. Zuweilen warf der Steuermann einen prüfenden Blick auf den kleinen Herrn, der zusammengekrochen am Mast saß, ängstlich und erfroren aussah und dann und wann den Plaid fest um Magen und Unterleib zog. Der Zollbeamte musste ihn lächerlich finden, denn er drehte sich sehr oft nach Lee, um mit dem Tabakspeichel ein drohendes Lachen auszuspucken. Der kleine Herr war in einem biberfarbenen Frühlingsrock gekleidet, unter dem weite Beinkleider aus moosgrünem gewirkten Stoff hervorsahen, die auf krokodillederne Schnürstiefel mit schwarzen Knopfreihen an braunen Tuchschäften herabfielen. Von den Unterkleidern war fast nichts zu sehen, um den Hals aber hatte er ein mattgelbes, seidenes Tuch gewunden. Seine Hände waren gut geschützt durch lachsfarbene Glacé-Handschuhe mit drei Knöpfen. Der rechte Handschuh war von einem dicken goldenen Armband umschlossen, das aus einer sich in den Schwanz beißenden Schlange geformt war. Unter den Handschuhen waren an den Fingern Erhöhungen zu sehen wie von Ringen. Das Gesicht war, so viel man sehen konnte, mager und leichenblass. Ein kleiner, schwarzer, dünner Schnurrbart, dessen Enden nach oben frisiert waren, erhöhte die Blässe und gab dem Ausdruck etwas Exotisches. Der Hut war zurückgeschoben und ließ ein schwarzes, gleichmäßig geschnittenes Stirnhaar wie das Stückchen eines Scheitelkäppchens sehen. Was die unermüdliche Aufmerksamkeit des Steuermanns am meisten zu fesseln schien, war Armband, Schnurrbart und Stirnhaar. Während der langen Fahrt vom Badeort Dalarö hatte der Steuermann, der ein großer Spaßmacher war, versucht, ein munteres Gespräch mit dem Fischmeister einzuleiten, den er nach der Station auf den Ostschären zu segeln beauftragt war. Der junge Doktor aber hatte eine so verletzende Gleichgültigkeit gegen die zudringlichen Witze gezeigt, dass der Zollbeamte seiner Ansicht, der Meister sei hochmütig, von neuem befestigte. Der Wind frischte auf, als sie die letzte Insel Hansten in Luv zurückließen und das lebensgefährliche Segeln begann. Der Fischmeister, der eine Seekarte in der Hand gehabt und sich Notizen gemacht hatte, nach Fragen, die er dann und wann hinwarf, steckte die Karte jetzt in die Tasche und wandte sich an den Steuermann mit einer Stimme, die mehr einer weiblichen als einer männlichen glich. »Bitte, segeln Sie etwas vorsichtiger.« »Ist Ihnen bange, Herr Fischmeister?« antwortete der Steuermann spöttisch. »Ja, mir ist bange um mein Leben, denn darauf halte ich was«, erwiderte der Fischmeister. »Nicht auf das der anderen Menschen«, wies ihn der Steuermann zurecht. »Wenigstens nicht so viel wie auf mein eigenes, und Segeln ist eine gefährliche Beschäftigung, besonders mit dem Rahsegel.« »Wirklich? Dann haben Sie wohl schon viel mit dem Rahsegel gesegelt.« »Noch nie in meinem Leben, aber ich kann ja sehen, wo der Wind seine Kraft ansetzt, kann ausrechnen, wie großen Widerstand die Schwere des Bootes leistet, verstehe sehr wohl zu beurteilen, wann das Segel backschlägt.« »Dann setzen Sie sich doch selbst ans Ruder«, schnauzte der Zollbeamte. »Nein, das ist Ihr Platz. Ich sitze nicht auf dem Kutschbock, wenn ich in Angelegenheiten der Krone reise.«
»Können natürlich nicht segeln.«
»Wenn ich's auch nicht kann, so ist es sicher sehr leicht zu lernen, da jeder zweite Schuljunge und jeder einzige Zollbeamte es kann. Es ist also keine Schande für mich, es nicht zu können. Segeln Sie jetzt nur vorsichtig, denn ich will nicht nass werden und nicht gern meine Handschuhe verderben.«
Das war Bescheid. Und der Zollaufseher, der auf den Ostschären der Haupthahn war, fühlte sich abgesetzt. Nach einer Drehung des Steuers füllte sich das Segel wieder, das Boot schoss gleichmäßig dahin und hielt auf die Schäre, deren weiße Zollhütte im umgebrochenen Licht des Sonnenuntergangs grell leuchtete. Die inneren Schären schwanden und man fühlte sich, und man fühlte, dass man jeden Schutz und Schirm zurückließ. Hinaus auf das große Wasser musste man, das sich jetzt grenzenlos öffnete und im Osten dunkeln drohte. Keine Aussicht, in Lee hinter Holmen oder Schären dorthin zu kreuzen. Keine Möglichkeit, im Fall eines Sturmes abzutakeln und zu reffen. Mitten ins Verderben musste man hinein. Über den schwarzen Schlund hinweg nach der kleinen Insel, die nicht größer aussah als eine ins Meer geworfene Boje. Der Fischmeister, der wie gesagt viel auf sein eigenes Leben hielt und klug genug war, seine unbedeutende Widerstandskraft gegen die unermesslichen Kräfte einer übermächtigen Natur berechnen zu können, fühlte sich unbehaglich. Mit seinen 36 Jahren sah er allzu klar, um Einsicht und Mut des Steuermanns zu überschätzen. Durchaus nicht mit Zuversicht schaute er auf dessen braunes Antlitz mit dem Vollbart. Er glaubte nicht, dass ein muskulöser Arm etwas über einen Wind vermag, der mit einem Druck von Tausenden von Pfunden gegen eine schwankende Segelfläche blies. Er durchschaute diese Art von Mut, der nur auf mangelhaften Urteil beruhte. Welche Dummheit, dachte er, sein Leben in einem kleinen offenen Boot aufs Spiel zu setzen, wo es gedeckte Fahrzeuge und Dampfer gibt. Welch unglaubliche Einfalt, ein so großes Segel auf einen Fichtenmast zu hissen, der sich wie ein Flitzbogen bog, wenn der Wind ihn fasste. Das Leewand hing schlaff, das Wasser stark ebenfalls und der ganze Winddruck lag auf dem Luftwand, das obendrein morsch aussah. Einem so unsrigen Zufall wie der größeren oder geringeren Festigkeit einiger Hanftaue wollte er sich nicht überlassen. Darum wandte er sich beim nächsten Windstoß an den Mann, der am Pfahl saß, und befahl ihm mit einer kurzen, aber durchdringenden Stimme: »Das Segel runter!« Der Mann blickte achteraus, um die Order des Steuermanns abzuwarten. Aber der Fischmeister wiederholte den Befehl augenblicklich und mit solchem Nachdruck, dass das Segel fiel. Jetzt schrie der Aufseher: »Wer zum Teufel kommandiert das Manöver in meinem Boot?« »Ich«, antwortete der Fischmeister. Und dann wandte er sich mit einer neuen Order an die beiden Leute. »Die Riemen raus!« Die Riemen wurden ausgelegt und das Boot schöpfte einige Male Wasser, denn der Aufseher hatte im Zorn das Steuer mit dem Bescheid losgelassen. »Dann setzt er sich doch selbst ans Steuer!« Der Fischmeister nahm sofort den Platz achteraus ein und die Ruderpinne lag unter seinem Arm, bevor noch der Aufseher zu Ende geflucht hatte. Der Glacéhandschuh platzte sofort in den Nähten des Daumens, aber das Boot fuhr gleichmäßig dahin. Der Zollaufseher, der in seinem Bart hineinlächelte, nahm einen Riemen, um, wenn nötig, dem Boot seinen Kurs zu geben. Der Fischmeister aber konnte den zweifelnden Seemann keine Aufmerksamkeit schenken, sondern starrte nur gespannt nach der Windseite. Bald konnte er die Dünung mit ihrem meterlangen Talgang und die Windwoge mit ihrem kurzen Wasserfall unterscheiden. Nachdem er mit einem schnellen Blick achterwärts die Abdrift gemessen und im Kielwasser die Strömung sich gemerkt hatte, war es ihm ganz klar, welchen Kurs er halten musste, um nicht an den Ostschären vorbeizutreiben. Der Aufseher, der lange versucht hatte, den schwarz brennenden Blicken zu begegnen, damit diese sein Lächeln bemerkten, wurde bald müde. Denn es sah aus, als wollten diese Augen nichts von ihm annehmen, als wollten sie sich rein von der Berührung mit etwas halten, das stören oder beschmutzen konnte. Nachdem er eine Weile gebettelt hatte, wurde der Aufseher niedergeschlagen und zerstreut. Dann fing er an, das Manöver zu beobachten. Die Sonne war jetzt bis an den Horizont gekommen, und die Seen brachen sich purpurschwarz unten am Fuß, tiefgrün im Fall. Wenn die Kämme sich sehr hoch erhoben, leuchtete es grasgrün. Und der Schaum, der spritzte und zischte, war in der Sonne rot, champagnerfarben. Das Boot mit der Mannschaft lag unten in der Dämmerung, während oben auf dem Rücken der Welle die vier Gesichter einen Augenblick aufleuchteten, um gleich darauf wieder zu erlöschen. Aber nicht alle Seen brachen sich, sondern einige schaukelten und wiegten das Fahrzeug langsam dahin, hoben und pressten es vorwärts.
Es schien jedoch, als könnte der kleine Steuermann aus der Entfernung beurteilen, wann eine Sturzsee kam. Mit einem leichten Druck auf die Ruderpinne hielt er dann stand, hielt ab oder schmiegte sich an der furchtbaren grünen Wand vorbei, die drohend vorstürzte und ihr Gewölbe über das Boot schlagen wollte. Die Sache war die, dass sich die Gefahr durch Einziehen des Segels wirklich vergrößert hatte. Denn die treibende Kraft war geringer geworden und die Hebekraft des Segels musste man entbehren. Der Zollaufseher, der über das unglaublich feine Manövrieren erstaunt war, wurde schließlich von Bewunderung ergriffen. Er sah an dem wechselnden Ausdruck des bleichen Gesichts und an den Bewegungen der schwarzen Augen, dass dort drinnen Berechnungen schwierigster Art angestellt wurden. Nachdem er, um nicht überflüssig zu erscheinen, seinen Riemen bediente, hielt er die Zeit für gekommen, seine Anerkennung gutwillig zu geben, ehe sie ihm abgerungen wurde. »Der ist schon auf See gewesen.« Der Fischmeister, der teils sehr beschäftigt war, teils nicht in irgendeine Berührung kommen wollte, um sich nicht in einem unvorhergesehenen Augenblick der Schwäche durch die scheinbare Überlegenheit im Aussehen des Recken anführen zu lassen, antwortete nichts. Sein rechter Handschuh war längst der ganzen Daumenwurzel geplatzt und das Armband war herabgeglitten. Als nun die Feuer auf den Wogenkämmen erloschen waren und die Dämmerung sich herabsenkte, holte er mit der linken Hand ein Einglas hervor und warf es ins rechte Auge, drehte den Kopf schnell nach mehreren Himmelsstrichen, als nehme er Landmarken, wo kein Land zu sehen war. Dann warf er die Frage hin. »Ihr habt kein Leuchtfeuer auf den Oststern?« »Nein, leider nicht«, antwortete der Aufseher. »Haben wir dann Untiefen?« »Reines Wasser.« »Sind die Leuchttürme von Landsort und Sandham zu sehen?« »Sandham unbedeutend, mehr Landsort.« »Sitzt still auf euren Plätzen, dann fahren wir richtig«, schloss der Fischmeister, der nach den drei Köpfen und einigen unbekannten festen Punkten in der Ferne ein Besteck gemacht hatte. Die Wolken hatten sich gehäuft und die Stelle der Maidämmerung nahm ein Halbdunkel ein. Die Wolken hatten sich gehäuft und die Stelle der Maidämmerung nahm ein Halbdunkel ein. Es war, als schaukelte man in einem dünnen, aber undurchdringlichen Materie dahin, ohne Licht. Die Seen erhoben sich jetzt nur wie dunkle Schatten gegen den Halbschatten der Luft, steckten die Köpfe und das Boot, nahmen es auf den Rücken und tauchten auf der anderen Seite wieder auf, wo sie sich flach ausrollten. Aber Freund von Feind zu unterscheiden wurde schwerer und die Berechnung unsicherer. Zwei Riemen waren auf der Leeseite in Tätigkeit und eins auf der Luvseite. Mit Anwendung von größerer oder geringerer Kraft im rechten Augenblick musste das Boot flott gehalten werden. Der Fischmeister, der bald nichts mehr sah als die beiden Leuchtfeuer im Süden, musste jetzt das Auge durchs Ohr ersetzen. Ehe er sich aber gewöhnt hatte, am Tosen, Ächzen und Zischen der Woge eine Sturzsee von einer Windwelle zu unterscheiden, war schon Wasser ins Boot gekommen. Er musste seine feinen Schnürstiefel retten, indem er sie auf die Beting stellte. Bald hatte er jedoch die Harmonielehre der Wogen studiert. Er hörte sogar am Tempo des Schwalls, wann die Gefahr nahte. Er fühlte auf dem Trommelfell des rechten Ohres, wenn der Wind stärker drückte und das Wasser tiefer aufzuwühlen drohte. Es war, als habe er nautische und meteorologische Instrumente aus seinem empfindlichen Sinn improvisiert, zu denen die Leitungen aus seiner großen Gehirnbatterie offen standen, die von dem kleinen lächerlichen Hut und dem schwarzen Hundestirnhaar verborgen wurde. Die Männer, die beim Eindringen des Wassers einen Augenblick aufrührerische Worte gemurmelt hatten, waren wieder verstummt, als sie merkten, wie das Boot vorwärts eilte. Bei jedem Kommandowort, Luv oder Lee, wussten sie, an welcher Seite sie Hand anlegen mussten. Der Fischmeister hatte auf die beiden Leuchtfeuer gepeilt und das viereckige Glas seines Leonongs als Distanzmesser benutzt. Aber die Schwierigkeit, Kurs zu halten, bestand darin, dass kein Licht aus den Fenstern der Scherenhäuser schimmerte, weil die Häuser hinter den Klippen im Lee lagen. Als die gefährliche Fahrt eine Stunde oder länger gedauert hatte, wurde eine dunkle Erhöhung am Horizont sichtbar. Der Steuermann, der sich durch Einholen zweifelhafter Ratschläge nicht in seine Intuitionen, auf die er sich mehr verließ, stören lassen wollte, hielt still auf das zu, was er für die Schere oder eine von ihren Kobben hielt. Er tröstete sich damit, das Erreichen eines festen Punktes, was es auch sein mochte, sei immer noch besser als dieses Schweben zwischen Luft und Wasser. Aber die dunkle Wand näherte sich mit einer Schnelligkeit, die größer war als die Geschwindigkeit des Bootes. Im Fischmeister erwachte der Argwohn, die Richtung könnte doch falsch sein. Um Gewissheit zu bekommen, was es war, und um zugleich ein Signal zu geben, falls der dunkle Gegenstand ein Fahrzeug, das Laternen zu hissen versäumt, zog er seine Schachtel Sturmzündhölzer, strich das Ganze bunt über die Reibfläche und hielt es einen Augenblick hoch empor. Dann schleuderte er es sofort, dass es einige Meter ums Boot leuchtete. Das Licht hatte die Dunkelheit nur eine Sekunde durchdrungen, aber das Bild, das sich wie das einer Zauberlaterne offenbarte, blieb noch mehrere Sekunden vor den Augen des Fischmeisters. Und er sah Treibeis, das sich an einer Untiefe kränkte. An diesem Treibeis brach sich eine See wie ein Grottengewölbe über eine Riesendrüse von Kalkspat. Ein Schwarm Eisvögel und Meermöwen erhob sich und ertrank in der Finsternis, aus der nur ein vielstimmiger Schrei zu hören war. Der Anblick der Sturzsee hatte auf den Fischmeister wie der Anblick eines Sarges gewirkt, in dem der zerteilte Körper des zum Tode Verurteilten liegen soll. Im Augenblick dieser Vorstellung fühlte er die doppelte Todesgefahr des Erfrierens und des Erstickens. Aber die Angst, die seine Muskulatur lähmte, weckte dagegen alle verborgenen Kräfte des Seelenlebens. Im Bruchteil einer Sekunde konnte er die Größe der Gefahr sicher abschätzen, die einzigen Mittel des Entkommens ausrechnen und das Kommandowort »Stopp« ausrufen. Die Männer, die der Sturze den Rücken gekehrt und sich nicht bemerkt hatten, ließen die Riemen los. Das Boot wurde nach der Sturzsee, die eine Höhe von 3 bis 4 Metern haben mochte, gezogen. Die Woge brach sich hoch über dem Fahrzeug wie eine grüne Kuppel aus Flaschenglas, ging mit ihrer ganzen Wassermasse auf der anderen Seite nieder. Der Kahn wurde auf der anderen Seite gleichsam ausgespien. Er war allerdings halb voll Wasser und die Passagiere waren von dem fürchterlichen Luftdruck fast erstickt. 3 Aufschreie wie von Schlafenden, die der Alp reitet, ertönten auf einmal. Vom 4. aber, dem Steuermann, vernahm man nichts. Er machte nur eine Gebärde mit der Hand nach der Schere zu, wo jetzt auf einige Kabellängen im Lee ein Licht flimmerte. Dann sank er auf den 8. Steven nieder und blieb liegen. Der Kahn hörte auf zu schaukeln, denn man war in ruhiges Wasser gekommen. Die Ruderer saßen noch wie berauscht da und tauchten die Riemen ein, die nicht nötig waren, da das Boot vom direkten Wind in den Hafen getrieben wurde. »Was habt ihr im Boot, gute Leute?« grüßte ein alter Fischer, nachdem er einen vom Wind fortgefegten guten Abend gerufen. »Das soll einen Fischmeister vorstellen«, flüsterte der Zollaufseher, als er den Kahn hinter einen Seebude aufs Land zog. »Ach so, das ist so einer, der die Netze beschnüffelt. Dem wird's gut gehen, da er noch dazu krank ist«, meinte der Fischer Oehmann, der das Haupt der armen und geringen Bevölkerung der Schere zu sein schien. Der Aufseher wartete, dass der Fischmeister Anstalten machte, ans Land zu steigen. Als aber von dem kleinen Bündel, das im 8. Steven lag, keine Bewegung zu merken war, stieg er unruhig ins Boot, fasste mit seinen beiden Armen unter den zusammengefallenen Körper und trug ihn ans Land. »Ist's aus mit ihm?« fragte Oehmann, nicht ohne einen gewissen Ton von Hoffnung. »Viel ist nicht mehr übrig«, antwortete der Aufseher und trug seine feuchte Last in die Hütte hinauf. Es lag etwas vom Riesen und Däumling in diesem Anblick, als der hochgewachsene Zollaufseher in die Küche seines Bruders trat, wo die Schwägerin am Herd stand. Und als er den kleinen Körper auf ein Sofa legte, leuchtete ein Zug von Mitleid mit dem Schwächen aus dem großen Bart und der niedrigen Stirn. »Sieh hier, das ist der Fischmeister, Marie«, begrüßte er seine Schwägerin und fasste sie um den Leib. »Hilf uns, dass er etwas Trockenes an den Körper und etwas Nasses in den Körper kriegt. Dann kann er auf sein Zimmer gehen.«